Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Letzte Woche war ich bei meinem Bruder in Schweden. Da war es wärmer als hier. Ein ganzes Stück wärmer. Vorgestern, als ich wieder hierher kam, war es sogar 13 Grad wärmer als hier. Und dort bin ich mit dem Flugzeug hingeflogen und es war wunderbar. Und er hat mir eine Gitarre mitgegeben. Diese Gitarre, die kann er gerade nicht gebrauchen und die habe ich jetzt mitgenommen. Und dann habe ich die mit dem Flugzeug hierher transportiert und es hat alles wunderbar geklappt. Es war ein toller Flug. Ich möchte mal kurz Werbung für eine Fluggesellschaft machen. Nein, das darf man nicht, das ist Schleichwerbung. Ihr könnt mich später fragen, also falls ihr einen Flug buchen wollt, die kann ich sehr empfehlen. Und dann bin ich das letzte Stück noch mit dem Bus gefahren, mit dem Flixbus. Das habe ich noch nie gemacht. Wer ist schon mal Flixbus gefahren? Gut. Wir unterhalten uns mal später, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt als ich. Also meine Erfahrung war nicht so toll. Erstmal musste ich für diese wunderschöne Gitarre über Gepäck bezahlen, nachdem ich sie im Flugzeug einfach mitnehmen konnte als Handgepäck. Dann hatten wir einen sehr unfreundlichen Busbegleiter, wofür auch immer man das braucht. Dann gab es nicht mal einen Halt an einem Rastplatz bei 4 Stunden Fahrt. Und ich dachte mir so, ich habe Hunger. Ich habe einfach Hunger. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so läuft. Und dann fiel mir etwas ein. In meiner Jackentasche befand sich noch etwas von dieser nicht genannten Fluggesellschaft. Ein kleines Schokoherz. Und ich habe dieses Schokoherz rausgeholt von der Firma Lindt. Oh nein, jetzt. Und habe es aufgemacht. Es war rot. Und habe es gegessen. Und habe es so genossen. Es hat mir die ganze Busfahrt verschönert. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hier geht es nicht um ein solch oberflächliches Herz, wie ich es jetzt da genannt habe. Es ist eine etwas oberflächliche Geschichte, mit der ich hier einsteige. Und doch zeigt mir das, so ein bisschen ist diese Jahreslosung auch so, ihr könnt das ja gar nicht sehen. Diese Jahreslosung, die ist auch so ein bisschen, sie klingt so schön erstmal. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Haben wir einmal gehört, freuen uns drüber und gehen nach Hause. Doch diese Jahreslosung, da steckt viel mehr drin. Und ich möchte heute Morgen mit euch tiefer schürfen und gucken, was steckt in diesem so schönen Satz alles drin. Und dafür lesen wir erstmal den ganzen Text. Klaus, wenn du mir den mal gibst. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Jetzt könnt ihr es sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zu dieser Jahreslosung. Sie soll uns helfen, um ein bisschen tiefer reinzufinden, was da drin steckt. Und wir schauen uns mal dieses Bild einfach an. Ich habe es hier, ihr könnt es von da sehen. Und dieses Bild, da fällt einem als erstes dieses rote Herz auf, wie mein Lindherz, fällt einem sofort auf. Und es ist eine schöne Farbe. Es ist ein schönes Orange-Rot. Der Beamer zeigt das auch erstaunlich gut. Und hinten dran, das fällt einem erstmal gar nicht auf, was da hinten so ist. Aber wir fangen mal da hinten an. Stellt euch mal vor, dieses rote Herz wäre da nicht. Ja, man kann vielleicht so seine Faust vor ein Auge halten, wenn man nicht so gute Vorstellungsfähigkeiten hat, um zu erkennen, ah, okay, jetzt sehe ich es ohne Herz. So irgendwie. Was ist denn da hinten dran? Da hinten sind mehrere Dinge. Wir schauen erstmal so auf unten links. Unten links, es ist ein dunkler Hintergrund. Es ist nicht so schön wie das Herz. Und es erinnert mich so ein bisschen wie so eine Landschaftsaufnahme von oben, wenn man da so drauf guckt, vielleicht mit einem Flieger aufgenommen. Es sieht so ein bisschen nach Erde aus, dunkel. Und dann rechts davon, neben dem Herz rechts, da ist es wie so ein Ölteppich, könnte man vielleicht sagen. Auch das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Also das werde ich der Künstlerin vielleicht mal schreiben. Das gefällt mir nicht so gut. Aber vielleicht ist es ja auch Absicht, dass dieser Hintergrund an diesen Stellen, die ich jetzt sage, so ein bisschen düster ist. Ich habe gerade schon hier vorne gehört, dass oben links noch was ist. Das kommt auch gleich noch. Wir haben diesen Hintergrund. Und während ich jetzt weiterspreche, bleibt mal bei dem Hintergrund. Schaut ihn euch noch ein bisschen an. Der Hintergrund, der steht heute für die Situation von Israel. Hesekiel hat so 597 vor Christus angefangen, sein Buch zu schreiben. Und das ist wichtig. Man könnte jetzt sagen, ja, also hier so Geschichtsdaten, die interessieren mich wirklich überhaupt nicht. Ich möchte auch wissen, wie das mit dem neuen Herz ist. Das ist ganz essentiell, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Was damals mit dem Volk Israel los war. Sie wurden angegriffen von den Babyloniern. Sie hatten den schweren politischen Fehler gemacht, mit den falschen Leuten zusammenzuarbeiten, mit den Ägyptern. Und dann wurden sie angegriffen. Und die obersten Leute aus dem Volk wurden rausgebracht aus dem Land. Vieles wurde zerstört. Und Hesekiel war in dieser ersten Deportationswelle, so muss man es nennen, dabei, 597 vor Christus. Und Hesekiel, das war ein cooler Typ. Wer von euch Arno Backhaus kennt, an den könnt ihr denken. Der war so eine Art Straßenkünstler. Er hat Mahnworte gesprochen, Gerichtsworte und hat gesagt, ihr müsst aufhören. Hört auf, mit Ägypten zusammenzuarbeiten. Wendet euch Gott zu. Verlasst euch nur auf Gott. Und dann hat er das untermalt mit Bildern. Einmal zum Beispiel ist er auf einen öffentlichen Platz gegangen, hat seine Haare abrasiert, seinen Bart. Für einen frommen Juden war das ein Unding. Und hat die auf den Boden fallen lassen, hat Feuer genommen, sie angezündet, hat mit einem Knüppel draufgeschlagen, hat sie in alle Winde zerstreut und hat gesagt, so wird es mit dem Volk Israel auch sein. Das hat keiner mehr vergessen. Und trotzdem hat sich nichts verändert. Obwohl Hesekiel öfters solche Dinge gemacht hat, hat sich nichts verändert. Und es kommt, wie es kommen musste. 587 vor Christus wird der Tempel, das Heiligtum Israels, Jerusalem komplett zerstört. Sie werden weggebracht, nur noch die Unterschicht bleibt im Land. Auf diesem Hintergrund spricht Gott. Auf dieser Situation, können wir uns das vielleicht auch nochmal an einem Textbeispiel anschauen. Ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Ja, das heißt ja, dass da was unrein ist. Dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Das ist die Situation von Israel. Und unsere Situation, wie ist denn unser Hintergrund, wenn wir an das neue Herz denken? Brauchen wir überhaupt so ein neues Herz? Unser Leben ist doch eigentlich ganz okay. Wir treffen uns hier, wir gehen in die Kirche. Wir glauben an Gott. Wir vertrauen ihm. Wir gehen unseren Weg mit ihm. Wir versuchen, unser Leben richtig zu leben. Und ehrlich gesagt hat die Kirche doch lange genug gesagt, ihr seid Sünder, ihr macht die Dinge falsch, ihr müsst euch bekehren. Ihr seid nicht richtig, so wie ihr seid. Viel zu viele Menschen sind doch damit aufgewachsen, dass ihnen gesagt wurde, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Und das sagen auch viele Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Die sagen, die Kirche hat uns lang genug ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich möchte kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wie ist unsere Situation? Sind wir eigentlich ganz okay oder ist es bei uns wie bei Israel? Ich möchte euch fragen, ob es heute nicht eine Zeit ist für eine neue Selbsterkenntnis. Für eine neue Selbsterkenntnis. Und zu sagen, ja, meine Situation ist oft wie dieser Hintergrund. Ja, wir machen vieles falsch und wir machen manche Fehler immer wieder. Und ja, ich lüge. Und ich meine damit keine Bagatellen. Ich möchte euch das einfach fragen, ob das vielleicht heute der Zeitpunkt ist, an dieser Jahreslosung eine neue Selbsterkenntnis zu finden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du dir Druck machst, ein schlechtes Gewissen und dich selbst fertig machst. Nein, an Gottes Güte werden wir zur Umkehr gebracht. Und das kann entlastend sein. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich werde meinen Ansprüchen nicht genügen. Ich finde das entlastend. Ja, ich werde auch den einen Fehler, den ich mir geschworen habe, nicht wieder zu tun. Ich werde ihn vielleicht wieder machen. Und es ist auch entlarvend zu sagen, ja, ich habe hier mir ein Lügenhaus aufgebaut vielleicht. Vielleicht ist das ja bei dir so. Das tut weh. Das Entlarvende ist nicht schön, das tut weh. Aber es ist ein heilsamer Schmerz. Und dann kommt ein großes Aber zu diesem Entlastenden und Entlarven dazu. Gott macht dich neu. Aber dafür brauchen wir erstmal diese Selbsterkenntnis. Bitte, wenn einer von euch jetzt mit einem schlechten Gewissen rausgeht, kommt kurz zu mir, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber doch eine Selbsterkenntnis, ja, ich brauche dieses neue Herz und diesen neuen Geist. Schauen wir uns doch dieses Herz mal genauer an. Jetzt haben wir über den Hintergrund nachgedacht. Dieses neue Herz, es ist einfach rot, richtig rot, feuerrot, orange. Behaupten Menschen, die das betrachten. Und es wirkt so ein bisschen wie aufgelegt. So, okay, da ist jetzt der Hintergrund, der ist immer noch dunkel, aber jetzt legen wir das mal oben drauf. Und dann heißt diese Jahreslosung, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herzhaus, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott wird, das steht gar nicht will, das hat Luther nicht ganz korrekt übersetzt, Gott wird uns ein neues Herz geben. Es ist kein, ich werde das irgendwann mal machen, sondern ich tue es jetzt. Und das klingt schön. Aber hier ist eigentlich, wenn wir auf den Text schauen, eine Transplantation gemeint. Hier ist eine Transplantation gemeint. Das steinerne Herz, das Herz aus Stein, wer würde denn sagen, du hast ein Herz aus Stein? Das steinerne Herz wird rausoperiert und das fleischerne Herz mit Empfindungen weich wird eintransplantiert. Das klingt, finde ich, nicht mehr ganz so schön. So eine Herz-OP, wer von euch damit Erfahrungen hat, das schon mal mitbekommen hat, ich kenne das aus so Serien, ja, das ist ja immer ein beliebtes Ding in Arztserien, dass man da irgendwie ein Herz transplantieren muss und dann kommt der auf die Spenderliste und so. Das ist gar nicht so lustig, das ist sehr, sehr schwierig. Und so sagt Gott, so ist es mit euch, Israel, ihr braucht ein neues Herz. Ihr habt ein Herz voll Stein. Und warum will Gott dieses Herz geben? Wenn wir mal den ganzen Text lesen, das ganze Kapitel 36, er will es, damit sein heiliger Name wieder bekannt wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Volk Israel und Gott, die waren ganz eng miteinander verbunden. Die Leute haben gesagt, Israel, okay, so wie ihr lebt, wie es euch geht, so ist Gott. Und dann ist Israel zerstört worden, kaputt gemacht worden, weggeführt. Und die Leute haben gesagt, naja, also wenn Gott so ist, dann brauchen wir diesen Gott nicht, dann ist es ein schwacher Gott, ein Loser-Gott. Und dann sagt Gott, um meines heiligen Namens willen will ich euch ein neues Herz geben. Klingt so ein bisschen nach Ego-Gott. So ein bisschen, ja, für sich macht er es, nicht für uns. Aber ich würde eher sagen, das zeigt, wie eng Gott mit seinem Volk verbunden ist und auch mit uns, wie eng er mit den Menschen verbunden ist. Er hätte sich ja auch ein neues Volk suchen können. Anstatt zu sagen, ich gebe euch ein neues Herz, weil ihr es nicht schafft, hätte er ja auch sagen können, okay, Volk Israel, bringt's nicht, nehmen wir Babylon, Volk Babylon. Das macht er aber nicht. Er legt sich noch einmal auf das Volk Israel fest. Und er legt sich auch noch einmal auf uns fest, auf die Auferstehungskirche, auf dich. Sag ich, du hast diese Selbsterkenntnis schon, vielleicht, ich gebe dir ein neues Herz. Und was sind jetzt die Auswirkungen von diesem neuen Herzen? Wie sieht das denn aus, wenn wir ein neues Herz haben? In der Bibel ist es so, das Herz ist nicht das Zentrum der Gefühle. Ja? Wir verbinden ganz oft mit Herz, ja, ich fühle etwas. In meinem Herzen, da fühle ich etwas oder ich habe ein zerbrochenes Herz. Nein, das Herz ist das Zentrum des Verstandes. Es ist wie vielleicht bei uns das Gehirn, die Steuerzentrale, von der alles ausgeht. Wie sieht es aus, wenn wir ein neues Herz bekommen? Wir bekommen neue Gedanken. Wir bekommen eine neue Herangehensweise an die Dinge, wo wir vielleicht ganz falsch rangehen. Ich könnte jetzt ein Beispiel von mir erzählen, das mache ich aber nicht, weil es zu persönlich ist. Du kennst deine Problembereiche, wo du ein neues Herz brauchst. Da muss ich dir nicht meine erzählen. Du kennst deine Beziehungen, Sexualität, Selbstwert, die Fähigkeit, sich zu entscheiden, Umgang mit dem Körper. Wo brauchst du dieses neue Herz, diese neue Herangehensweise, diese neuen Gedanken, diesen neuen Verstand? Und aus diesen Gedanken werden Taten. Ja? Der Gedanke ist der Ursprung der Taten. Und daran sehen dann andere, damit sein heiliger Name sichtbar wird, wie Gott ist, an deinen Taten. Gottes heiliger Name. Wir sind das fünfte Evangelium. Es gibt ganz viele Menschen, die lesen die vier nicht, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber sie lesen dich, sie lesen Marcel, sie lesen Roland, sie lesen Peter, alle Namen einsetzen. Sie lesen euch und sie sehen an euch, ob ihr dieses neue Herz habt. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich wünsche mir das, ich will dieses neue Herz, habe ich es denn schon? Gott gibt es dir. Du kannst nichts tun. Gar nichts. Niente. Du kannst einfach gar nichts machen. Es tut mir leid. Ich werde dich heute verabschieden mit, du kannst nichts tun. Gott handelt an dir. Und wenn wir uns noch so sehr danach ausstrecken, Gott handelt an dir. Und vielleicht hat er dir auch schon immer mal wieder ein neues Herz gegeben. Schau mal auf dein Leben. Wenn du sagst, ja, ich will mein Handeln verändern, ich will meinen Gedanken, all das, meine Herangehensweise verändern, mein geistliches Leben ist irgendwie schief, Gott wird dich erneuern. Und das ist das, womit wir ins Jahr starten dürfen. Er verändert dich, nicht du, er verändert dich. Eins fehlt noch. Oben links. Ist das von euch aus überhaupt oben links? Ja. Oben links. Da hat jemand gesagt, da sind Kreuze. Sehr gut. Und es ist blau. Irgendwie ist es schöner. Es gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser Teil des Bildes wieder. Gibt es ein Lob für die Künstlerin. Da sind Kreuze zu sehen. Und da fehlt ja auch noch eigentlich ein ganz großer Teil in unserem Satz, Jahreslosungssatz. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und dieses Kreuze fällt, das steht jetzt dafür. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen von dem Hesekiel. Hesekiel erlebt dann nach diesem Kapitel, nach 36, etwas Extremes. So etwas, glaube ich, hat keiner von uns schon mal erlebt. Und wenn doch, dann erzähl es mir bitte. Gott nimmt Hesekiel und sagt, komm mit mir, ich führe dich auf ein Feld. Und er führt ihn zu einem Feld. Siehst du das, fragt er. Und Hesekiel guckt hin und sieht lauter Knochen, Gerippe. Ja, vielleicht kennt man das so aus Western. Ja, da liegen dann irgendwie so Gerippe. Aber von Menschen. Hände, Rippen, Knochen, Beine. Und das liegt da. Tausende. Ein großes Schlachtfeld, ein Totenfeld. Und Gott fragt Hesekiel, glaubst du, dass ich diese Beine wieder, diese Gebeine, die Knochen wieder lebendig machen kann? Und Hesekiel ist sehr clever und antwortet, du allein weißt es, Herr. Das ist eine sehr kluge Antwort. Du allein weißt es ja. Aber Hesekiel kommt mit dieser schlauen Antwort nicht aus der Nummer raus. Gott sagt, okay, dann sprich jetzt. Ich sage, diese Knochen kriegen Fleisch an die Gerippe. Und Hesekiel macht es auch noch. Sagt, Knochen, Fleisch. Und es entstehen neue Menschen daraus auf. Dieses Totenfeld wird lebendig. Und dann sagt Gott, ich hauche diesen jetzt, meinen Atem, und da steht das Wort Ruach, Geist, meinen Atem ein. Der Geist Gottes ist das Leben, ist Atem. Ist nicht einfach nur irgendwas Schönes nebenbei noch, es ist Atem, es ist alles. Auf ihn kommt es an, der Geist Gottes. Du kannst ja auch nicht morgens aufstehen und sagen, ja, heute atme ich mal. Oder heute atme ich mal nicht, probier das mal aus. Du wirst es nicht lange schaffen. Oder doch. Ohne den Geist Gottes sind wir mindestens geistlich tot. Ich glaube auch, dass wir sonst tot sind. Ohne den Geist Gottes fehlt uns das Entscheidende zum Leben. Und wie sieht es jetzt aus mit der Präsenz des Geistes Gottes in deinem, in meinem Leben? Wo ist er denn? Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da kommt man ganz schnell rein, dass man sagt, ja, das muss ich jetzt wieder irgendwie machen. Da muss ich jetzt, hier, ich bin jetzt heute so geistlich und ich möchte in 10 Jahren so geistlich sein. Das ist nicht christlicher Glaube. Das ist gesellschaftliches Leistungsdenken. Es ist immer Gott, der an uns handelt. Und stattdessen brauchen wir ein neues Bewusstsein, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, seit der Taufe, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, und wenn das heute ist, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, ist der Geist Gottes auf mir. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag aufstehen und sagen, okay, Gottes Geist ist heute auf mir. Was das verändern würde. Mit was für einer Haltung wir durchs Leben gehen würden. Lass uns daraus keinen Konjunktiv machen. Mit was für einer Haltung wir gehen werden. Und da kommt jetzt die klassische Frage, was spüren wir, wieso spüren wir das nicht? Das fragen mich immer wieder Leute, warum spüre ich es denn nicht? Ich möchte es erleben, dieses Übernatürliche, ich spüre es nicht. Es ist dir trotzdem geschenkt. Dass du glaubst, ist Gottes Geist. Er hat es dir schon geschenkt. Und auch alles, was noch kommt, ich wünsche mir für dich, dass da auch noch mehr kommt. Und für mich auch in meinem Leben, dass Gottes Geist mir noch mehr schenkt, was auch immer das dann ist. Aber auch das kommt von Gott. Was bleibt jetzt noch zu tun? Was bleibt zu tun? Wir dürfen dankbar leben. Wir dürfen so leben wie Leute, die dieses neue Herz schon haben, die diesen neuen Geist schon haben. Und Gott begleitet uns dabei. Es ist wie so eine dauerhafte Therapiebegleitung vielleicht. Das kranke Herz, die Diagnose, dann die Transplantation und jetzt so eine dauerhafte Therapiebegleitung. Und er sagt dann, ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ganz am Ende sagt Hesekiel in dem Kapitel noch, und ihr werdet erkennen, dass Gott das gemacht hat und dass ihr nichts bringen konntet, aber ihr werdet es erkennen. Israel wird es irgendwann checken, sagen wir es einfach so. Und es wird irgendwann dieses neue Herz komplett da sein. Aber es steht irgendwie auch noch aus. Schauen wir mal auf Israel. Sie kamen zurück in ihr Land, haben das Land wieder verloren. Viele Jahre eben nirgendwo gelebt. Dann der Zweite Weltkrieg. Dann sind sie wieder da. Und aber irgendwie, das ist noch nicht so ganz fertig. Und auch bei uns, dieser Hintergrund bleibt von unserem Herz. Und doch gibt uns Gott immer wieder ein neues, einen neuen Geist. Und am Ende unseres Lebens, da hoffe ich und da wünsche ich dir, dass du sagst, Gott war es, der mir dieses neue Herz geschenkt hat und diesen neuen Geist.